Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Im heutigen Talk mit Tatjana geht's mal wieder um Gesundheit gestalten. Sie hat ihr eigenes Gesundheitsinstitut gegründet und ein Buch zu Darmgesundheit geschrieben. Herzlich willkommen, Dr. Alexandra Knauer.
Danke dir, liebe Tatjana, für diese großartige Einladung.
Bitte stell dich doch unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
Ja, ich bin Ärztin, genauer gesagt Ärztin für Allgemeinmedizin. Und ich habe eine eigene Praxis in Wien mit dem Schwerpunkt der traditionell chinesischen Medizin. Das beinhaltet die Akupunktur, die Arzneitherapie, aber auch die Ernährung.
Das dort, wenn man die Zunge zeigen muss, oder? Und du weißt Bescheid, oder?
Ja, genau. Ich erkenne vieles auf den ersten Blick. Und ich kombiniere das Ganze mit der orthomolekularen Medizin und deswegen ist mein Schwerpunkt in der Praxis die Darmgesundheit.
Aber lass uns das mal übersetzen. Ortho ist gut, molekular, aha, Biologie, also die gute Biologie in den Zellen.
Es ist eigentlich Orthos ist die
Rechtschreibung ist die Orthographie, ne?
Ja,
richtig.
Die richtige Zusammensetzung der Nährstoffe in unserem Körper, die wir haben.
Weil wir schon ein Chemiebaukasten sind, muss man sagen.
Das sind wir bereits und das kann man auch noch optimieren.
Okay, du Darmgesundheit, die große Religion des 21. Jahrhunderts. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der Menschen ihr Mikrobiom fast religiös verehren, also fast stärker als ihre Seele. Was ist denn los im Darm? Warum explodieren momentan in Milliardenumsätzen die ganzen, was ist denn los? Was haben wir los im Darm? Stimmt's, was die Chinesen sagen? Der Tod liegt im Darm.
Ja, also ich bin ja davon wirklich eine treue Verfechterin, weil wir wissen das schon lang. Also die Menschheit weiß das schon lang und die Traditionsmedizin stützt sich schon seit jeher darauf, dass wir primär auf unsere Ernährung achten sollten. Das impliziert natürlich, dass der Darm dann auch möglichst gesund gehalten wird und dadurch sind die Körperfunktionen gewährleistet. Und das hat eine Auswirkung auf das gesamte System. Mhm. Das heißt, jeder Mediziner, Therapeut, der eben sich mit der Traditionsmedizin, das ist eine Erfahrungsmedizin, beschäftigt, weiß das schon lange. Und ich bin überglücklich, dass wir jetzt endlich in den letzten 10 bis 15 Jahren auch zunehmend wirklich auch Forschungsergebnisse haben, die dieses Wissen bestätigen. Und das ist ja interessant, dass ja alle immer einen Beweis brauchen dafür und jetzt bekommen wir ihn langsam peu à peu. Und wir sehen gewisse Zusammenhänge über die verschiedenen Darmachsen und trotzdem gibt's noch große Zweifler und denken, das ist jetzt irgendwie so eine neue Idee, aber dabei ist es die älteste Idee, die wir jemals hatten in der Medizin.
Aber woran liegt es, dass wir so eine riesengroße Good-Feel-Bewegung haben in Sachen Health und Gesundheit und Nahrungsmittelergänzungen irgendwie schlucken und so weiter und trotzdem steigen die Zahlen für Reizdarm, Adipositas, aber natürlich auch chronische Erkrankungen. Wie passt das zusammen?
Es ist nicht trotzdem, sondern ich würde eher sagen umgekehrt. Also es steigen die Zahlen an Reizdarmbeschwerden, unklaren Symptomen, Krankheitsbildern, die es ja früher nicht gab. Also ich habe in den 90er Jahren Medizin studiert und es gibt halt einfach Krankheiten, die wir nicht gelernt haben. Also ich lerne ja auch durch meine Patienten, weil die kommen dann manchmal mit neuen Diagnosen, die ich selber ja nicht gekannt habe und dann muss ich immer parallel schnell googeln und nachschauen, von was spricht er denn jetzt wieder, weil es gibt so viele neue Erkenntnisse, weil es einfach Symptome gibt, die es früher nicht gab. Und deswegen versucht jetzt sich quasi eine Gegenbewegung zu etablieren und hier nach Lösungen zu suchen, die diese Beschwerden vielleicht lindern oder sogar beheben können.
Jetzt haben wir ja so Blue Zone Phänomene, also so gewisse blaue Zonen, wo Menschen besonders alt werden. Da gibt's ein Stückel in Frankreich und in Griechenland und irgendwie Japan waren wir mit dabei. Wenn man sich aber da die Küche anschaut, dann sind da wenig überein. Also wahrscheinlich ist die mediterrane Küche hat jetzt mit der griechischen nur mehr zu tun, die japanische gar nicht. Was hat's was mit den Blue Zones? Liegt's an der Geografie oder wirklich an dem, was die Menschen essen, dass sie dort so alt werden?
Naja, es gibt da mehrere Komponenten. Das ist einerseits die Genetik. Die ist auch ganz klar, aber es ist der Lebensstil und ich glaube, es sind Faktoren, also die Ernährung spielt eine große Rolle. Wir wissen, in Japan ist einfach der hohe Anteil an Jod und Omega-3 verantwortlich dafür, dass die Leute älter werden. Das funktioniert aber nicht, wenn wir das jetzt bei uns so einfach eins zu eins übernehmen. Im Süden, eben zum Beispiel in Italien, ist es diese mediterrane Ernährung, die ja so beliebt ist und auch nachgewiesenermaßen lebensverlängernd sein kann.
Wobei viele wieder sagen, Tomaten, da habe ich Allergene, da kriege ich gleich alles wieder drauf. Also viele, die es gar nicht vertragen.
Ja, aber warum? Weil wir versuchen, das alles irgendwie in jede Zone zu überliefern. Und das ist aber gar nicht der Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Weil ich glaube, dass andere Komponenten eine viel größere Rolle spielen, die eben medizinisch überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und das ist eben auch der Lebensstil. Also, dass wir auch wirklich in Gruppierungen zusammenleben, dass wir gesellschaftlich zusammenhalten, dass
also wir welchen uns Druck wohlfühlen wir sonst auch noch haben.
Und diese enorme Stressbelastung in unserer westlichen wirtschaftsorientierten Welt, die spielt eine große Rolle.
Durch deine Auseinandersetzung, auch beim Buchschreiben und mit so vielen Patienten, weißt du heute genau, was du nicht verträgst? Also ist das eine Sache, wo du sagst, habe ich immer schon das Gefühl gehabt? Also bei mir ist so, alle lieben Pizza, ich nicht, weil wenn ich eine Pizza esse, liege ich ungefähr 4 Stunden auf der Couch. Also geht, also gern geht einfach nicht. Also ist das was, wo man sagt, weiß der Körper eh, jetzt hat man halt einen Namen, oder was ist es bei dir?
Es ist herrlich, wie du das schilderst. Wenn alle Menschen so reagieren würden, dann hätten wir mit Sicherheit schon einmal einen großen Teil dieser Problematik beseitigt. Also so wie du das gerade beschrieben hast. Ja. Wenn man schon merkt, man wird danach müde oder man bekommt daraufhin einen Blähbauch oder man kann deswegen nicht mehr schlafen nachts, dann ist es ganz klar, dass wir eingeladen sind, eine entsprechende Maßnahme zu setzen, nämlich genau das zu meiden. Natürlich kann man Ausnahmen machen. Das heißt nicht, dass du jetzt nie wieder ein Stück Pizza essen wirst, aber du weißt um die Konsequenzen. Und natürlich wirst du das nicht täglich betreiben. Und das ist schon im Prinzip das Um und Auf der ganzen Geschichte. Das heißt,
aber liegt's jetzt an mir speziell oder an meinem genetischen? Also ich gebe dann Beispiel: Skikurs, Pause, alle auf die Hütte, abschnallen. Also 2/3 meiner Schulkollegen hauen sich dort den Germknödel rein. Ich denk mir, ich glaube, ich vertrag das nicht. Liegt es jetzt daran, Vater Südamerikaner und so weiter und gern nicht? Oder ist es halt eine spezielle Geschichte, wo man sagt, ja, der andere mag halt keine Erdbeeren und kriegt drauf Pusteln oder kein Rotwein oder sonst wie?
Auch da spielen wieder mehrere Komponenten eine Rolle, weil es kann die Genetik sein. Mhm. Ich frage immer ganz gern, wie sieht deine Mutter aus oder wie sieht dein Vater aus? Mhm. Und auf der anderen
Rund
Seite...
Und gesund.
Und da darf man sich halt nicht wundern, wenn man sich dann im Laufe des Lebens auch dorthin bewegt. Also ich schaue immer mehr aus wie meine Großmutter in Italien. Ist jetzt vielleicht nett, weil die ist 97 geworden. Wow. Aber sie war halt eine kleine runde Kugel. Also entgegen jeglicher Vorschrift, dass man sagt, der Apfeltyp hat eine ganz schlechte Lebenserwartung. Nein, man kann auch als Apfeltyp 97 werden. Und das ist...
Ja, aber Birne ist noch schlimmer, oder?
Na, die Birne hat grundsätzlich bessere gesundheitliche Voraussetzungen.
Ja, aber schaut halt furchtbar aus. Also bin ich lieber der Apfel. Also oben nichts, unten viel. Also dann lieber ein Apfel. Also gut. Du, was ist denn die gute alte Zeit? Ist die gute alte Zeit die, wo wir noch fette Fernseher hatten und dünn davor waren? Heute ist andersrum. Heute haben wir Flachbildfernseher und also sind irgendwie anders davor. Also was war denn besser?
Na, die Frage ist tatsächlich, was ist passiert? Also ich wundere mich auch immer wieder, wenn ich Fotos anschaue aus meiner Kindheit. In den 70er Jahren waren
alle so.
Alle wirklich dünn.
Ja, ich auch. Bitte.
Wir alle. Und irgendwas muss passiert sein. Meine Theorie ist, die ich natürlich jetzt nicht nachweisen kann, ich will es auch gar nicht, weil womöglich wäre das auch für mich gefährlich, hier weiter hineinzuforschen, aber es muss irgendwas passiert sein mit der Lebensmittelindustrie. Und das spielt eine ganz große Rolle, weil die Qualität der Lebensmittel hat natürlich eine Auswirkung auf unsere Gesundheit. Wir merken jetzt durch die Mikrobiomforschung, dass bestimmte Bestandteile, die wir seit Jahrzehnten einnehmen und als nicht gefährlich galten, eigentlich doch krebserregend sein könnten.
Also jetzt klär nochmal, wer ist jetzt das Mikrobiom und wo wohnt's? Also schilder das nochmal für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was da los ist.
Das Mikrobiom ist die Gesamtzahl der Bakterien, aber auch anderer Mikroorganismen in unserem Körper, aber nicht nur im Darm. Es gibt ein eigenes Darmmikrobiom, aber es gibt auch einfach jene Mikroorganismen auf der Haut, auf den Schleimhäuten. Also wir haben diese kleinen Tierchen überall und du wirst es nicht glauben, es gibt mehr Mikroorganismen in und auf dir als Körperzellen.
Hilfe! Jetzt, du, und brauchen wir die oder ist das was, wo man sagt, würden wir wegkommen davon, würde es uns besser gehen oder brauchen wir die auch?
Nein, das ist, also, wie schon gesagt, also wenn das mehr sind als wir als Körperzellen, ist es ganz klar, ohne diese Mikroorganismen können wir gar nicht überleben.
Okay.
Und deswegen ist es völlig absurd, diesen Hygienewahnsinn weiter zu betreiben, weil das war nie im Laufe der Menschheit und schwächt uns. Das heißt, es schwächt unsere Stoffwechsel und Körperfunktionen.
Also würden wir jetzt, was ist denn das, was diese Tiere umbringt? Ich schätze mal Wermut, Zink, was Alkohol wahrscheinlich, oder?
Nein, also was das wirklich umbringt, das sind Desinfektionsmittel.
Ja, die schlucken
und Alkohol.
Nicht. Alkohol hilft, ne, siehst du. Also dann, Prost. Prost vor Mahlzeit, ja.
Okay.
Du, jetzt, wie stehst denn du diesem ganzen Pure- und Biogener-Verschreibern der Orthomolekularbiologie gegenüber? Weil, also ich muss mich schon, also immer wieder auch von meiner Familie rechtfertigen, wenn ich da in der Früh meine Handvoll nehme. Und da ist natürlich dabei Antioxidantien und da sind die, was hast du vorhin gesagt, Omega-3-Fettsäuren und Molybden, was auch immer das ist, wird auch was tun, ja. Also bringt das jetzt was oder ist das nur was, wo ich das Gefühl habe was für mich gemacht?
Also ich muss sagen, ich bin, seitdem ich selbst das gelernt habe und bei mir selbst natürlich auch anwende, bin ich wesentlich gesünder als davor.
Ja,
also man spürt, dass es etwas macht und es geht einem besser. Und das liegt auch daran, das ist auch messbar, dass wenn diese Depots wieder aufgefüllt werden, dann funktionieren wir auch besser. Und ich bin ehrlich gesagt selbst eine jener Verschreiberinnen, weil wir müssen wirklich, gerade was Nahrungsergänzungsmittel betrifft, auf die Qualität achten. Nahrungsergänzungsmittel unterliegen nicht dem Arzneimittelgesetz, sondern dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz.
ÖH, da sind wir ja wieder in der Ecke.
Das heißt, ein Nahrungsergänzungsmittel gilt eigentlich als Nahrungsmittel, also Nahrungsmittelergänzung, also ist ein Lebensmittel. Mhm. Und das braucht keine Zulassung, sondern es muss nur registriert werden.
Mhm.
Und deshalb ist der Hersteller selbst für die Qualität verantwortlich. Das heißt, es entbehrt, glaube ich, jeglicher weiterer Erklärung, dass da natürlich auch einiges an Humbug betrieben wird. Und umso mehr müssen wir selbst als Konsumenten darauf achten, dass das wirklich gute Qualität ist. Und ich vertraue auf diese beiden Firmen, weil ich einfach weiß, wo sie produziert werden. Biogener beispielsweise in Österreich.
Ja.
Ich kenne das Werk, man kann dorthin gehen, das besichtigen und das auch sehen, wie das hergestellt wird. Und sie achten vor allem wirklich auf eine Reinheit der Rohsubstanzen.
Mhm.
Und man muss auch sagen, Vorsicht vor zu großen Mischsubstanzen, weil es kann ja sein, dass ich einen Teil davon brauche, aber den anderen Teil nicht.
Also und die Dinger, die drumherum sind, diese quasi auflösenden Plastikteile, die belasten uns oder nicht? Sind die gefährlich?
Nein, also die...
Also wäre es besser, wir würden uns an den Tropf legen?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist wesentlich komplizierter. Auch hier ist die Qualität entscheidend, weil auch die Kapseln und auch die Tablettenhüllen können mitunter Substanzen enthalten. Und da ist jetzt ganz groß ein Riesenthema, Titandioxid. Das ist nämlich fast in allen Arzneimitteln enthalten. Das wird ja seit Jahrzehnten verwendet als weißer Farbstoff in diesen Tablettenüberzügen. Mhm. Und der ist aber nachweislich mikrobiomschädigend und auch erbschädigend.
Oh.
Das heißt, das steht auch ganz eng in Verbindung mit der Bildung von Darmkrebs, weil diese Tabletten landen alle im Darm und das hat eine Auswirkung auf das Darmmikrobiom. Das heißt, wer regelmäßig Medikamente einnehmen muss, der hat eine gewisse Grundschädigung des Darmmikrobioms automatisch mit dabei.
Ja, Mann.
Und jetzt kommt nochmal das Arzneimittelgesetz ins Spiel. Das Arzneimittelgesetz ist wahnsinnig kompliziert. Das heißt, wenn ein Arzneimittel auf den Markt kommt, bis es soweit ist, ist es mehrfach geprüft und das ist auch ein sehr teures Verfahren. Das heißt, wenn eine Pharmafirma es schafft, ein Arzneimittel auf den Markt zu bringen, wird es tunlichst nichts mehr daran ändern. Mhm. Sonst muss es das Medikament vom Markt nehmen und wieder eine neue Zulassung beantragen. Und das kostet viel zu viel Zeit und Geld. Und deshalb sind die Medikamente meistens, wir kennen alle so altbewährte Medikamente noch aus den 80er Jahren, die sind völlig unverändert, obwohl eigentlich die Forschung schon ganz anderes
aber bei
würde.
Pure und bei Biogener bist du, was dieses Dings da angeht, sind wir safe.
Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es seit letztem Jahr, soweit es sogar verboten, diese Substanzen zu verwenden, weil ja nachgewiesen wurde, dass sie schädlich sind.
Jetzt ist auf deinem Platz vor einiger Zeit Rüdiger Dahlke gesessen und hat natürlich auch erzählt und so weiter und mir da gute Ratschläge gegeben und unserer Community natürlich auch. Aber der hat auch zum Teil von Dingen gesprochen, die gibt's bei Pure & Biogena zum Beispiel gar nicht. Ich denke an Shilajit. Als Beispiel. Da weiß man ja dann nicht, wenn es von irgendwo herkommt, unter welchen Umständen ist es denn hergekommen. Also gibt es da auch Dinge, wo du sagst, also Augen auf und Vorsicht, Vorsicht oder testen lassen?
Also ich teste alles über den Muskel. Cool. Und wenn eine neue Substanz entdeckt wird, als Einzelsubstanz, dann beschäftige ich mich damit, prüfe das selbst mal an mir und an meinen nächsten Patienten und dann schaue ich, ob das überhaupt einen Effekt hat. Also man muss nicht jeden Trend nachlaufen. Okay. Und nur weil jetzt etwas Neues entdeckt wird, heißt es nicht, dass das dann für alle gilt. Und deswegen der Markt, wie zum Beispiel Pure oder Biogena, wird erst aufspringen, wenn es auch eine entsprechende große Menschenmenge wirklich betrifft, die das auch brauchen. Also da gibt es sicherlich immer Entwicklungspotenzial, aber wie gesagt, da kann man sich beruhigt entspannen. Und
warum hast du jetzt dein eigenes Gesundheitsinstitut gegründet? Also war das, um irgendwie klarzumachen, ich will meine Methode und meine Form, wärst du nicht auch genauso gut in so einer eigenen Entwicklung von Ergänzungsmitteln daheim gewesen, wo man sagt, ich mache meine eigenen Sachen und versuche da, was war der Grund?
Ich bin schon seit, ich glaube, 20 Jahren jetzt in der Lehre tätig, in der medizinischen Lehre. Und ich bin einfach Visionärin. Ich kann nicht anders. Ich habe einfach immer wieder, auch dadurch, dass ich neugierig bin, sehe ich, was es einfach gibt. Ich habe wirklich viel Erfahrung mit meinen Patienten, weil ich schon auch wirklich lang an den Patienten dran bin. Und mir fällt dann einfach auf, was könnte man verbessern. Und natürlich kann ich dann, ich könnte auch zu Rüdiger Dahlke gehen in seine Schule und ihn dabei unterstützen.
Hat aber auch eine Schule, oder?
Ja, der lehrt das auch, im Prinzip ähnlich wie ich. Natürlich auch schon mit einem noch höheren Erfahrungsschatz und macht einfach aber ein bisschen was anderes. Und das ist halt einfach, ich habe meinen eigenen Kopf und meine eigenen Erfahrungen gemacht und ich teile einfach gerne das, was ich an Erfahrungen gebracht habe. Und ich glaube, ich spreche wahrscheinlich wieder andere Menschen an, als der Rüdiger Dahlke, weil ich einfach ganz anders ausschaue, weil ich ganz anders spreche und weil ich eine andere Menschengruppe wieder ansprechen kann.
Jetzt sagen ja viele, die Nahrungsmittel, Ergänzungsgeschichten und so weiter haben keinen Sinn, weil wenn es eine Orange ist, ist es besser, als wenn du irgendwie gepuffertes oder wie auch immer ungepuffertes Vitamin C zu dir nimmst. Ist es so oder können wir da schon ausgleichen? Wie siehst denn du diese Frage von frischem versus? Weil im Winter haben wir viele Dinge nicht.
Also frisches versus Kapseln. Es ist einmal die Grundvoraussetzung, dass man sich vernünftig ernährt. Das ist einfach, es macht wenig Sinn, nur Kapseln zu schlucken und eben ein Stück Pizza am Tag zu essen.
Ja.
Das heißt, wir versuchen möglichst regional, saisonal zu essen, möglichst biologisch. Das heißt, natürliche Lebensmittel, die auch wenig Spritzmittel enthalten und nicht chemisch verändert sind. Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt eine gute Nahrung zuführen. Das Problem ist aber, dass ja eben das, was wir zuführen, auch verdauen müssen. Und der Körper ist ja nur so gut, wie er auch verdauen kann. Und wenn er das nicht verdaut, also beispielsweise ein super Bio-Apfel und wir haben aber beispielsweise eine Fructose-Unverträglichkeit, dann wird der Darm versuchen, das abzustoßen und wir bekommen erst einen Blähbauch, bilden dabei auch noch entsprechende Gärungsnebenprodukte und dann
kriegen eine rote Schnapsnase, wenn man das über Jahre am Abend macht. Oder eben.
Weil wir Alkohol produzieren im Gärungsprozess und das ist halt natürlich kontraproduktiv. Das heißt, ein super Essen heißt nicht für jeden, dass es wirklich gesund ist. Und der Faktor, ob man sich wohlfühlt, ist das Entscheidende und ob man das auch verdauen kann. Und gerade diejenigen, die Verdauungsthemen haben, denen empfehle ich, eher diese Lebensmittel vorübergehend zu reduzieren oder zu meiden und eben die Nährstoffe dann doch über Supplemente zu
ergänzen.
Aber
jetzt hat ja jeder irgendwie sowas Spezielles. Der eine hat eine Hashimoto, der andere hat irgendwie eine Unverträglichkeit, der dritte hat ein Unwohlsein, wenn er an rote Früchte denkt oder so. Also in einem aktuellen Podcast sprichst du davon, dass 80-90% der Signale über die Darm-Hirn-Achse vom Darm zum Hirn laufen. Erklär das mal. Was? Mein Darm denkt mit?
Der Darm denkt definitiv mit und vor allem alles, was wir zu uns nehmen,
Der merkt sich das auch.
Der ist die ganze Zeit beschäftigt. Wir essen, wir trinken, aber auch, das wissen wir aus der Traditionsmedizin, alles an Information. Also denken, lernen, lesen, hören, wird auch in irgendeiner Form verdaut. Auch das hat eine Auswirkung auf den Darm, weil der Darm ist wirklich extrem gut nerval versorgt. Das heißt, alles, was wir da verdauen oder eben nicht verdauen, wirkt sich in irgendeiner Form auch wiederum auf das Immunsystem und das Nervensystem aus. Und da spielt der Nervus vagus eine ganz große Rolle, weil der eben da auch eine Rückmeldung gibt ans Gehirn.
Ja.
Und zudem produzieren wir im Darm die ganzen, wir nennen die Neurotransmitter, das sind Botenstoffe, die wir brauchen, damit unser Gehirn überhaupt funktioniert.
Also heißt Fernsehen und Essen keine gute Kombi, macht dick. Weil man kriegt den Setpoint nicht mit, also den Sättigungspunkt, ich bin satt. Und wenn ich mal da einen Thriller anschaue, glaubt der Darm was anderes.
Ja, und es ist auch nicht günstig, permanent zu kochen.
Mhm.
Selbst durchs Kochen und mit dem Auseinandersetzen mit der Ernährung kann den Verdauungstrakt wirklich belasten.
Jetzt war vor einigen Jahren so der letzte Schrei in Sachen Darmmedizin, habe ich das Gefühl gehabt und in vielen Magazinen auch gelesen, war die Colon-Therapie. Ist es jetzt gesund, wenn wir den Darm entlasten oder scheiden wir da nicht auch wahnsinnig viele Dinge aus, die wir eigentlich bräuchten?
Die Hydrokolontherapie, ja genau, das ist, also ich bin kein Fan davon. Man sollte das kontrolliert machen, weil wir haben im Dickdarm, also Kolon bedeutet Dickdarm, haben wir die meisten Bakterien, die ja auch was tun für uns. Und wenn ich die ausspüle, dann hat das vielleicht, wenn zu viele von den Schlechten drinnen sind, einen positiven Effekt, aber auch einen negativen Effekt, weil es schwächen wird auf Dauer. Dazu kommt noch jener Faktor, dass es ein Problem sein kann, wenn der Darm sehr geschwächt ist, dann funktionieren die Klappen nicht gut. Das ist dann auch ein Hinweis darauf, wenn die Patienten beschreiben, dass sie Sodbrennen haben oder eben, wenn sie bei der Magenspiegelung waren, steht dann auf C-Gastritis, dass es einen Gallereflux gibt. Das heißt, auch da schließt der Magen nicht gut, weil einfach diese ganze Muskulatur, nein, das ist wieder was anderes.
Okay.
Aber wenn der Darm schwach ist, dann wird die Muskulatur schwach. Wir wissen das aus der chinesischen Medizin. Die Muskeln sind die Körperschichte des Verdauungssystems. Also schwache Verdauung bedeutet schwache Muskulatur. Ich spreche jetzt nicht nur von der Muskulatur, die wir antrainieren können, sondern auch die Muskulatur, die wir eben nicht ansteuern können. Und das sind alle Schließmuskel, alle Klappen.
Was kann man da machen, damit die getunt sind?
Die Verdauung wieder stärken. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, wirklich mit Verdauungsbeschwerden, die Verdauung ist schwach. Der weiß nicht, dass die Klappe zwischen Dünndarm und Dickdarm, das ist die Iliozäkalklappe, nicht gut schließt. Und wir machen eine Hydrokolontherapie.
Dann
gelangen die Dickdarmbakterien in den Dünndarm, wo sie überhaupt nicht hin sollen, weil das ist ein völlig anderes Milieu. Und dann habe ich erst recht den Salat, weil dann habe ich wirklich, dann züchte ich mich eine Fehlbesiedlung im Dünndarm
an. Ja, keine gute
Idee.
Und
die macht massive Beschwerden.
Das klingt logisch.
Also Hydrokolontherapie, wenn dann nur kontrolliert bei jemandem, der sich auskennt und wirklich weiß, ob diese Klappe gut geschlossen ist.
Kannst du mal für unsere Zuseher und Hörer die Grenze ziehen zwischen was ist Bakterien und was ist Parasiten? Weil, also die Bakterien, sagst du, die braucht man, Kopfläuse braucht man nicht. Also wer hilft uns das denn wobei jetzt konkret?
Also wir brauchen nicht alle Bakterien. Krankheitserreger, pathogene Bakterien, es gibt auch potenziell pathogene Bakterien. Das heißt, es können Bakterien unter gewissen Umständen auch böse werden. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es Keime, die eben, wenn beispielsweise Omega-3-Fettsäuren fehlen, haben die eine andere Wirkung, als wenn sie eben, ich sage jetzt mal, entzündungshemmend abgebremst werden.
Okay.
Oder wenn es eben entsprechend viele Gegenspieler gibt. Das heißt, unter den Bakterien gibt's böse und gute, aber genauso unter den Parasiten. Nicht alle Parasiten sind jetzt böse, weil sie helfen uns auch, wenn wir als Kinder ein gewisses Ausmaß an Kontakt mit Parasiten haben, helfen die uns auch, das Immunsystem zu trainieren. Also wenn wir Kinder völlig steril halten und eben nicht in der Sandkiste ein bisschen den Sand kosten lassen, kann das auch negative Effekte haben.
Und Co.
Genau, also das fördert eher die Allergien und dass das Immunsystem überreagiert.
Aber füttere ich mit den gesunden Nahrungsmittelergänzungen jetzt nicht nur meinen Körper, sondern auch vielleicht die bösen Parasiten, die sich dann freuen, weil sie dann stärker werden und die sagen, juhu?
In der Theorie ist es tatsächlich, in der chinesischen Medizin sagt man, wenn man krank ist, sollte man nichts tonisieren, also nicht den Körper stärken, weil man könnte auch den Krankheitserreger stärken. Ja. Ein gleiches Phänomen schildert ja auch die Krebstherapie. Mhm. Man soll keinen Zucker essen, weil man dadurch auch den Krebs fördern kann. Also das ist alles in der Theorie. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, es ist, man kann es so überhaupt nicht sagen. Das Thema mit den Parasiten ist eher ein Verblendungsthema. Mhm. Die Medizin in Österreich zumindest schaut meistens gar nicht drauf, ob Parasiten eine Rolle spielen könnten. Mhm. Parasiten sind schwer nachweisbar. Wie der Name schon sagt, ein Parasit lebt davon, unentdeckt von uns in uns zu leben. Also der wird sich nicht freiwillig bemerkbar machen. Mhm. Und selbst in den Stuhlanalysen.
Wir brauchen hier, das ist ja ein blinder Passagier.
Und selbst die Labors geben zu, dass auch die PCR-Ergebnisse nicht verlässlich sind, also wenn die negativ sind, dass auch tatsächlich keine Parasiten vorhanden sind.
Und mir hat mal ein Pathologe gesagt, dass er das Gefühl hat, in den letzten Jahren, wann immer er Menschen aufschneidet, die sind schon, bevor noch irgendwie Verwesungsprozesse eingesetzt hat, sind die schon parasitär befallen, auch bei den Organen und Co.
Naja, weil die Parasiten ja drinnen sind schon. Also wir haben in Wien ein Institut für Parasitologie und ich kenne den ehemaligen Vorstand der Parasitologie und das ist einfach wirklich ein Fachgebiet, das leider völlig verwahrlost und unterschätzt wird.
Aber es wird wirklich unterschätzt, oder?
Weil ich meine,
wenn das so ist, dass, also wenn jetzt jemand gerade verstirbt und dann machst den auf und dann sind da schon die Parasiten drin, dann war ja, das ist ja nicht in den letzten 5 Minuten passiert, oder?
Schrecklich. Diese Vorstellung ist schrecklich.
Ja, das hat mich damals aus der Kurve geschmissen.
Also das wusste ich auch nicht, dass es so schlimm ist, aber ich sehe schon, also ich kann dir nur sagen, die Patienten, die zu mir kommen, und das sind ja vorwiegend Patienten mit Verdauungsbeschwerden, haben mit Sicherheit 95% primär mal bei mir eine antiparasitäre Behandlung.
Die da was ist? Also wenn uns da jetzt wer zuhört, dann muss man zum Arzt gehen, aber was hilft? Ist das immer da jetzt wieder bei Zink, Wermut, das, was man einem geraten wird, wenn man aus Indien kommt oder so? Also sind es so diese Dinge?
Wird unter Umständen nicht ausreichen. Mhm. Ich teste das über den Muskelfunktionstest.
Ja, okay. Also kinesiologisch.
Kinesiologisch, weil du einfach, wie gesagt, Labor chemisch nicht wirklich ans Ziel kommst. Und so kann ich über den Muskel gleich feststellen, das machen wir einerseits über Nosoden, andererseits über die entsprechenden Therapeutika, dass ich teste aus, ob das Problem behoben wird mit dem Parasitenmittel. Ah. Und wenn das greift, dann verschreibe ich diese Parasitenmittel und den Patienten geht's danach gut. Also wo brauche ich den Beweis? Ich möchte, dass es dem Patienten wieder gut geht.
Ja, okay. Du, wie sehr wirst du denn auch benutzt? Im Sinne von, viele Menschen investieren heute 300 Euro und mehr im Monat für irgendwelche Supplements, aber keine 30 Minuten in ihr Essverhalten. Also wie sehr, wenn man jetzt zu Alexandra geht, dann habe ich alles richtig gemacht und mache da meine Dinge, wirst du denn da auch so ein bisschen als ein Slender-Me-Slender-You-Ding genommen, wo man das Gefühl hat, mit gutem Gewissen, ich tue was und nein, tun muss das selber. Wie sehr ist denn das auch eine Vertikalablenkung?
Nein, das machen die Patienten bei mir nicht. Es ist einerseits sehr schwierig, einen Termin zu bekommen, andererseits ist er eher hochpreisig. Das heißt, wenn man zu mir kommt, dann tut es insofern ein bisschen weh, dass man sich denkt, na gut, also wenn ich das jetzt bezahle, dann will ich das auch machen. Und ich bin sehr streng. Mhm. Also bei mir müssen die Patienten mitmachen, weil ich wirklich dieses Idealbild habe.
Dann schmeißt sie mit ihren Parasiten wieder raus. So,
wenn sie nicht mitmachen, dann gehen sie einfach wieder unverrichteter Dinge, weil ich kann ja nichts tun für den Patienten. Ich bin mehr eine Übersetzung. Das heißt, ich bin eine Art Pferdeflüsterer, nur ein Menschenflüsterer. Ich sag dem Patienten, was er hat, was er bräuchte. Ob er es tut oder nicht, ist in seiner Verantwortung. Und wenn er es macht und das dann überprüfen lassen möchte, kann er gerne wiederkommen und wir schauen nach, ob es erfolgreich war oder ob wir noch nachersetzen müssen.
Aber jetzt, also Stichwort Longevity. Verlängern wir das Leben oder nur unser Sterben? Also ist das, was du heute auch wirklich dem Patienten sagst und was sie dann auch machen, nicht etwas, wo deine italienische Oma sagen würde, das Hobby damals schon in der Familie gesagt und ich habe jetzt gar nicht Medizin studiert. Also sind es die einfachen Dinge oder sind es schon Dinge, wo man sagt, naja, ganz ehrlich, nein, so leicht ist es nicht?
Nein, es ist viel leichter, als wir denken. Mhm. Es will nur keiner hinschauen. Weil es ist unbequem. Und es ist ja Longevity, diese Bewegung ist ja wieder mal ein unfassbarer Wirtschaftsfaktor.
Wahnsinn, Milliardengeschäft.
Nämlich, die machen wirklich viel Geld damit. Ich bin nicht neidisch. Es soll jeder Geld machen, der weiß, wie er Geld machen kann.
Aber verlängert es unser Leben oder unser Sterben?
Das ist die Frage. Weil es ist natürlich die Frage, wie es dir dabei geht. Ich bin kein Fan davon, weil, also, was da betrieben wird, um wirklich die Werte zu verbessern oder irgendeinem Ideal nachzueifern, ist nicht mein Zugang. Also es soll ja einfach ein lebenswertes Leben sein.
Du kennst doch diesen Brian Johnson, glaube ich, heißt er, oder? Der vermisst ja jede seiner Körperfunktionen, Silicon Valley Milliardär, also für die, die ihn nicht kennen, der investiert Millionen in Anti-Aging. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung langsamer als gehofft. Es ist nämlich gar nicht so, dass wir so viel länger leben, sondern es ist langsamer. Verkauft uns da jetzt Longevity irgendwas und sind wir da Jäger bei der Illusion, die es immer schon gab, den Jungbrunnen, oder ist es etwas, wo man sagt, naja, dann seid halt bewusst, warum nicht? Also wo ist denn die Grenze zwischen Milliardengeschäft und Milliardenschwindel?
Na, es ist die Frage generell. Longevity propagiert ja, dass man damit länger gesund bleibt. Mhm. Und sie wetteifern alle, also Brian Johnson vor allem, möchte ja unbedingt alt werden, ja. Gesund alt werden. Und ich frage mich persönlich, warum will er denn alt werden? Also es hat ja…
Alle wollen jung bleiben, er will alt werden, ne? Das ist auch super.
Ich sag's dir ganz ehrlich, also wenn ich alten Menschen zuschaue, wie sie denn geht, wie sie leben, also ich will nicht alt werden. Und es ist im Prinzip für mich völlig in Ordnung, dass ich eine gewisse Lebensdauer habe, weil mir persönlich, so wie ich konzipiert bin, mir würde wahnsinnig fad werden, wenn ich nichts mehr machen kann und eingeschränkt bin in meinem Alter und dann vielleicht nicht mehr lesen kann oder mich nicht mehr bewegen kann. Das ist ja für mich ein Albtraum. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wäre es mir sogar lieber, wenn es dann auch zu Ende gehen darf.
So wie die alten Leute früher gesagt haben, wann am der Schlag im Schlaf trifft, oder? Das ist dann ist ich sehe an deinen Handgelenken und deinen Fingern weder irgendwelche Tracking-Bänder noch Aura-Ringe und dergleichen. Wie geht's dir denn damit? Weil auch das ist selbstverständlich ein Milliardengeschäft. Trackst du dich oder gar nicht?
Gar nicht.
Also nix, Johnson.
Gar nicht, weil es ist völlig absurd. Die Patienten kommen zu mir wirklich und ich habe dann jedes Mal schon wieder so einen Blitzschlag im Auge, wenn sie ihre Tracking-Ringe runter und Uhren runtergeben und dann legen sie es hin und dann kriege ich wieder einen Laserabdruck in meine Netzhaut. Es ist, das macht
man verstrahlt was. Sich, oder?
Also naja, es ist ja völlig absurd. Die Uhr sagt den Patienten, ob sie gut geschlafen haben. Also wenn ich aufstehe in der Früh und meine Augen öffne, dann weiß ich, ob ich gut geschlafen habe, weil ich merke das auch, ob es mir gut geht.
Ja, aber du hättest ja auch schnarchen können, hast das nicht gemerkt und glaubst jetzt, das Halsweh kommt von irgendwas. Dabei hast du einfach nur geschnarcht. Who knows?
Ja, dann werde ich meinen Mann fragen, der neben mir liegt, ob ich vielleicht geschnarcht habe und werde eruieren, ob ich ein Fenster geöffnet hatte.
Aber du brauchst vielleicht keinen Aura-Ring dafür.
Aber ja. Es ist doch wirklich, es ist ja, das ist ja auch eine Form der... Also in Wahrheit ist es ein Abgeben der Verantwortung.
Oder?
Ja. Und das ist, mich würde das beunruhigen, wenn ich meine Sinneswahrnehmungen, wenn ich denen nicht mehr trauen kann und mich darauf verlassen muss, was mir eben ein Tracking-System
ausgibt. Also ich hatte einen Aura-Ring. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe was gelesen, er ging mir immer auf die Nerven, weil ich einfach, also ich habe ihn noch dazu zu groß gekauft, jetzt musste ich ihn am Mittelfinger tragen und habe ihn auf mein Polster gelegt, in einem riesengroßen Bett. Und er ist verschwunden. Wir haben ihn nie wieder. Es gibt zwei Männer, die dieses Bett auseinandergenommen haben, wirklich eine Hausperle. Er ist weg und natürlich jetzt schon lange nicht mehr aufgeladen. Also irgendwo ist er in den Tiefen dieses riesengroßen Bett. Und ich habe ihn nicht mehr nachgekauft, weil ich auch gefunden habe, wofür habe ich ihn jetzt gebraucht? Eigentlich das, was ich wollte, war vielleicht so ein bisschen Blutdruck mittracken. Das konnte der Aura-Ring aber nicht. Blutdruck kann er nicht, sondern eben nur, wie habe ich geschlafen? Na, weiß ich gut. Legst mich hin, wache auf, ist erledigt.
Das heißt, die Erkenntnisse waren jetzt nicht weltbewegend?
Die Erkenntnisse waren eher, echt, ich habe schlecht geschlafen? Komisch. Also die waren eher so, dass ich das Gefühl hatte, okay, da trackt er dann mit und zweimal in der Nacht aufgewacht. Ja, ist mir wurscht, wenn ich wieder einschlafen kann. Also ich wusste es auch nimmer. Und dann habe ich mir gedacht, also ich kaufe ihn jetzt kaufe ich ihn auch nimmer nach. So. Viele Menschen, wie du gesagt hast, möchten 100 Jahre alt werden. Wer ist es gerade geworden? Mel Brooks ist gerade 100 Jahre alt geworden. Die spannendere Frage lautet doch, warum eigentlich, wie du schon sagst. Also was ist denn das, wo man den Menschen das Gefühl gibt, da lohnt sich's. Weil nur irgendwie älter werden ist ja der eine Teil. Aber die Frage ist, was mache ich dann auch mit mir und was fange ich mit mir an? Das sagt mir dann kein Aura-Ring.
Nein. Also für mich ist das, es gibt so geniale Menschen, wenn wir allein auf Wolfgang Amadeus Mozart schauen, der ist keine 35 geworden und hat wesentlich mehr vollbracht in seinem Leben als wahrscheinlich 8 Millionen Menschen zusammen. Und das ist wirklich die Frage, was will ich eigentlich erreichen in meinem Leben? Für mich ist es wichtig, dass ich ein erfülltes Leben führe, dass ich auch wirken kann. Im kleinen Setting, in der Familie bis hin zu einem vielleicht auch größeren Setting. Vielleicht kann ich etwas mitbewegen an der Entwicklung der Bewusstwerdung.
Aber wie sehr greifst du auch ein ins Lebensdesign? Weil wenn man jetzt sagt, also ganz ehrlich, jetzt haben es den, der sich zweimal betrogen hat, wieder zurückgenommen, jetzt haben es wieder Darmprobleme, ja, vielleicht liegt es nicht nur am Essen. Vielleicht liegt es auch eben, wie du sagst, an Randfaktoren. Also wie weit darf man denn da als Arzt auch reingehen, wenn man sagt, ja, keine Frage, jetzt denken Sie mal nach. Also vielleicht ist es nicht nur das Essen.
Also ich gehe überall hinein.
Okay. Okay.
Ich gehe bis in die Psyche hinein und das ist ganz wichtig. Das ist aber auch den Patienten recht. Also die Patienten sind sogar sehr dankbar, wenn du medizinisch gesehen sie im Ganzen wahrnimmst. Weil das, was wir aktuell haben, ist, wir haben verschiedene Teile. Fachrichtungen und dein Körper und deine Seele und alles, was dich ausmacht, wird zerlegt in lauter Einzelteile, die ja überhaupt keine Verbindung mehr darstellen. Das funktioniert so nicht, weil dadurch läuft jeder von einem zum anderen, aber man bekommt keine Zusammenfassung von Susi.
Genau, und was machst du aber jetzt, wenn die Susi jetzt da voll davon, also diesen Wind mitnimmt und irgendwann, weil das ist ja auch eine Gefahr, dann nur noch rund um den eigenen Nabel sich beschäftigt, wo man sagt, Susi, jetzt bist du auch in dein eigenes Schicksal reingekippt und deinen eigenen Body.
Naja, das kann immer passieren, aber dann muss man halt sich wieder ein bisschen reflektieren mit der Umgebung und dann.
Dein Institut heißt Salutogenia, stimmt es?
Ja.
Salutogenia, also Revolution oder romantische Gegenbewegung. Kannst du mal ein bisschen was zu Salutogenia sagen?
Salutogenia leitet sich aus dem Namen Salutogenese ab und ist quasi ein Fantasiewort. Aber mir gefällt der Name sehr gut und ich würde mir wirklich wünschen, dass das tatsächlich eine Art Revolution wird. Ich gebe zu, es ist vielleicht aktuell noch ein bisschen eine romantische Gegenbewegung, aber ich denke, es ist eine Vision, die ein gewisses Ideal abverlangt, weil ohne Ideale werden wir nichts verändern. Also irgendwo müssen wir ansetzen und das ist einfach etwas, was mich extrem motiviert. Ich sehe dieses Potenzial im Menschen als Medizinerin. Ich wollte ja ursprünglich gar nicht Medizinerin werden.
Sondern?
Ich wollte restaurieren, also ich wollte Bilderrestaurierung machen. Ich bin eigentlich sehr künstlerisch.
Also ob man jetzt einen Darm saniert oder einen Bilderrahmen von einem alten
aber
Meister,
du hast recht.
Ganz ehrlich.
Ich bin jetzt auch wirklich in den letzten Jahren drauf gekommen, dass ja auch die Medizin eine Heilkunst ist. Und vielleicht macht genau das aus, dass wir wirklich als Mediziner andere Fähigkeiten mitbringen sollten, als nur gute Noten, weil wir sehen, heutzutage kommst du ins Medizinstudium, wenn du einen Einserdurchschnitt hast und wenn du diese unfassbar eigenartige Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium bestehst. Und dann werden sie an der Universität extrem gebrieft auf Wissenschaft und evidenzbasierten Studien. Wo ist da eine Kunst? Weil letztendlich geht's ja darum, wirklich den Menschen wieder wahrzunehmen und die Patienten sind ja verzweifelt, wenn sie als Maschinen wahrgenommen werden und behandelt werden.
Aber die Frage ist halt auch immer, also hätte ich jetzt als Operateur, wenn ich jetzt eine arge Operation vor mir hätte, habe ich jetzt lieber einen Empathiker oder lieber einen Psychopathen? Ich glaube, ich hätte lieber einen Psychopathen, weil der will ja gewinnen. Wogegen der Empathiker ja vielleicht noch an seiner gescheiterten OP von vor 3 Tagen hängt. Also dann ist man ja der andere fast lieber. Und ist es nicht aber auch so ein eigener Typus, den man dann dort züchtet?
Naja gut, aber Chirurgen waren immer Handwerker.
Ja, stimmt.
Das war immer schon so. Also ich möchte auch, wenn ich orthopädisch oder chirurgisch irgendwas brauche, dann brauche ich einen Handwerker. Ja. Das sind ganz andere Typen. Die fehlen uns im Übrigen auch in Zukunft, weil die haben keinen guten Notendurchschnitt gehabt, die guten Chirurgen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass keiner guten Notendurchschnitt,
natürlich.
Aber das waren eher die Draufgänger.
Ja.
Das waren eher die, ich sage, Abenteurer. Aber das, was heute ist, ist ja ein wirklich abgeflachtes, gleichwertiges Bild, was ein Mediziner darstellen soll. Und das funktioniert nicht, weil die Medizin macht so viel mehr aus. Wir haben ja jene Aspekte, die ja wirklich mehr auf die Psyche schauen müssen. Da brauchen wir die Empathiker. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch die, die wirklich nerdartig suchen nach einer neuen Methode, diesen einen speziellen bösartigen Krebs zu vernichten. Also das heißt, wir brauchen eine große Bandbreite an Menschenpersönlichkeiten und die fehlt mir ehrlich gesagt.
Steht dir zu sehr die Krankheit im Fokus oder die Gesundheit? Also was ist so ein bisschen, weil es ist ein Krankenhaus und du hast ein Gesundheitsinstitut. Also da gibt's natürlich, eh klar, wenn ich mal einen Haxen breche, werde ich nicht zu dir kommen, obwohl ich auch gesund werden will, aber bei einer Verletzung gehe ich dorthin. Aber ist da in der Namensgebung, findest du, da sind da schon gewisse Überlegungen mit drin?
Das ist definitiv so, weil wir brauchen einfach, wir haben ein starkes Krankensystem und wir reagieren grundsätzlich in der Medizin aktuell immer erst dann, wenn schon Krankheiten vorhanden sind. Und das wissen wir auch, das ist auch klar kommuniziert, dass die Gesundheitsvorsorge noch einen Aufholbedarf hat. Die Frage ist nur, wie betreiben wir Gesundheitsvorsorge? Also indem wir jetzt einfach nur jedes Jahr einen Parameter uns im Blut anschauen, werden wir die Menschen dadurch nicht gesünder halten. Noch dazu, wenn wir jetzt auch noch den Vitamin-D-Spiegel auch gleich gestrichen haben in der Vorsorge, weil der angeblich unnötig ist, was ich ehrlich gesagt persönlich als fatal empfinde.
Wichtig ist, Vitamin D.
Nicht nur bei den Rauchern leider. Und den Gesundheitsaspekt, das ist eine eigene Disziplin. Also ich würde mir wünschen, dass jeder Patient mindestens einmal im Jahr auch eine Konsultation bei einem Gesundheitsmediziner absolviert, um dort wirklich ganzheitlich zu schauen, wo steht er aktuell. Und da braucht man auch Messmethoden, die eben nicht messbar sind im herkömmlichen Sinn, weil
was
jeder
sehen
denkt,
wir im Blut nicht?
Wir sehen keine, also ich kann dir ein ganz klares Beispiel bringen. Wenn wir etwas messen, abgesehen davon, dass die Werte in den unterschiedlichen Labors
und Ländern
auch unterschiedliche Ergebnisse bringen. Das heißt, viele denken, nur weil das schwarz auf weiß dort steht, dass das im Prinzip die Wahrheit ist.
Das ist ein Schnappschuss, ja.
Das ist nicht der Fall. Das heißt, es gibt auch hier extreme Abweichungen und wir können uns auch nicht auf einen Befund verlassen. Das, was viel mehr zählt, das ist das, was der Patient uns erzählt. Ich meine, da muss man natürlich aufpassen, wer was erzählt. Also wenn es ein psychiatrischer Patient ist, ist vielleicht das nicht so relevant, wie bei jemandem, der wirklich schildert, wo er Schmerzen hat und wie es ihm geht. Ja. Und dann machen wir natürlich Untersuchungen, um etwas herauszufinden. Das heißt, wir machen messbare Untersuchungen und versuchen, das so entsprechend zuzuordnen. Wenn jemand jetzt kommt, messe ich die Temperatur, die Körpertemperatur. Die kann ich messen.
Die kann feststellen. Bei mir immer ein Pech, weil ich habe immer leichtes Fieber. Geht schon. Immer. Seit der Geburt.
Das ist spannend, hat aber auch eine Aussagekraft. Ja. Tatsache ist, dass ich aber bei dir jetzt zum Beispiel, auch wenn ich dich begrüßen würde, dir die Hand gebe und dann spüre ich sofort, hast du eher warme Hände oder hast du kalte Hände?
Heiße Pfoten.
Oder vielleicht sogar kaltschweißige Hände.
No.
Und das ist nicht messbar. Das ist aber etwas ganz Wichtiges, was wir mit einbeziehen müssen. Und das fällt dann einfach unter den Tisch.
Ja, stimmt.
Und das sind Parameter, die eine Rolle spielen. Da muss einfach Erfahrung her. Das heißt, ein Jungmediziner wird das vielleicht nicht richtig zuordnen. Erstens, weil er die Hand gar nicht gibt oder weil er eben das nicht berücksichtigt. Und das ist es eben, was wir in der Traditionsmedizin machen, dass wir, so wie du schon am Anfang erwähnt hast, die Zunge anschauen. Ich taste den Puls, ich taste den Bauch, ich fühle, wo ist die Haut kalt, wo ist sie warm, wie fühlt sich das an. Und dann eben über den Muskeltest, wo ich wirklich ganz klare Informationen bekomme, wo sind Störfelder
ausfindig zu machen. Was sagst du denn den Kritikern der Kinesiologie, die sagen, geh bitte. Weil die gibt's ja. Es gibt ja Leute, die sagen, na ja, was, haha. Also ich selber hab für mich festgestellt, das war also damals in der Zeit, in der ich noch geraucht habe, etwas, ich habe es wirklich nicht vertragen. Es gibt Menschen, die vertragen Rauchen, ungesund ist immer, aber ich gehöre zu denen, die es wirklich nicht vertragen haben. Und es war sensationell für mich, das zu erkennen. Thunfisch, ich liebe Thunfisch, ich vertrage ihn aber angeblich nicht. Also es sind schon, aber es gibt natürlich auch jene, die sagen, gäh. Und die gibt's auch aus der Mediziner-Ecke.
Ja, na, gerade aus der Medizinerecke gibt es ganz viele, weil es eben angeblich nicht replizierbar ist. Aber das stimmt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt drei Therapeuten hintereinander das messen lasse, kommen ähnliche Ergebnisse raus. Aber es gibt auch hier, also ganz ehrlich, wenn du jetzt ein Röntgenbild schießen lässt, weil ich habe ja 2 Jahre Radiologie-Facharztausbildung gemacht, und selbst wenn du ein Röntgenbild von 3 Radiologen befunden lässt, hast kommen auch 3 verschiedene Befunde
ganz
raus.
Klar.
Aber die Richtung stimmt in dem Sinne, dass man sieht, okay, also das sind auf jeden Fall Lebensmittelgruppen, die du bitte eher meiden solltest. Und wenn ich das verbinde mit dem, was mir der Patient erzählt, und deswegen ist ja auch das Gespräch so wichtig, dann habe ich natürlich ein ganz klares Ergebnis und dann kann
Wie
ich auch
kannst helfen. Du dich da abschirmen im Alltag? Weil dann bist du ja jemand, der auch gewisse Dinge bei anderen sieht. Und kriegst du das weg jemals? Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie mich die Menschen immer fragen, kannst du weghören? Nein, kann ich nicht, aber es hat halt bei der Kassierin möglicherweise nicht die Relevanz. Aber gibt es schon für dich auch, wo du sagst, ich kann es nicht ausblenden, weil wenn man der jetzt das erzählt und ich selber sehe, wie die Lebensführung ist, dann ist schwierig.
Ja, aber es hat keinen Einfluss auf mich. Also okay. Ich kann das super wegblenden.
Also in deiner Partnerwahl war nie was, wo du sagst, no, no.
Nein, also in der Partnerwahl ist es schon entscheidend. Okay. Aber ob jetzt jemand auf der Straße oder auch im Bekanntenkreis sich so entscheidet zu leben, das berührt mich ehrlich gesagt kaum.
Der Vater der Salutogenese war Aaron Antonovsky, you know that. Amerikanischer Soziologe, der hat die Salutogenese als die Frage beschrieben, warum Menschen trotz Belastungen gesund bleiben. Und da hat man auch das Gefühl, also wir hatten schon mal in der Geschichte viel dunklere Zeiten, durch Krieg, durch Verzicht, und haben aber das Gefühl, diese Menschen sind zum Teil 80, 90 Jahre alt. War diese Mangelgeschichte, wo man sagt, war eigentlich die Volldiät, hat das geholfen?
Naja, es ist ja lustig, je mehr wir unseren Körper fordern und auf uns zurückwerfen, desto eher baut eine gewisse Resilienz auf. Also ich beobachte das auch, wenn zu mir in die Praxis Patienten kommen, die, ich sage jetzt mal, vor 1950 geboren sind, die sind insgesamt stabiler. Die haben auch nachgewiesenermaßen ein besseres Darmmikrobiom, das ich ja bestimmen lasse. Das heißt, wenn ich bei denen eine Kurskorrektur veranlasse, ich sage, okay, hier haben wir jetzt momentan eine Störung in dem und dem Bereich, machen Sie diese Behandlung, dann geht es wahnsinnig schnell.
Das funktioniert.
Und bei den Jungen, je jünger sie werden, desto, ich sage jetzt mal, schwächer ist das ganze System und schwächelnder. Das ist wirklich beeindruckend, dass die wirklich überhaupt keine Abwehrmechanismen haben und generell, ich sage jetzt, anfälliger sind auf Krankheiten und sensibler und empfindsamer. Also deswegen verwende ich nochmal dieses Wort der Resilienz. Das heißt, da gibt's einen Unterschied. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es gerade unserer jungen Generation besser tun würde, sie in den Krieg zu schicken und aushungern zu lassen. Wahrscheinlich würden sie es aktuell gar nicht überleben.
Da ist eine Menge dran. Es gibt viele, die das
und,
auch sagen.
Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem.
Seit den 80er Jahren gab es so diese Grenze, wo mehr Menschen an zu viel Nahrung sterben weltweit als an zu wenig. Also das heißt, die Epidemie des 21. Jahrhunderts heißt Diabetes.
Ja, es ist wirklich, das ist zu viel ein Riesenthema. Also
essen wir alle zu viel?
Wir essen mit Sicherheit zu viel. Weil einfach die Verfügbarkeit gegeben ist. Und der Mensch ist ja von Grund auf ein, ich will es nicht sagen ein Tier, aber
ein Jäger und Sammler. Der muss seine Sachen erst sammeln.
Er möchte genährt sein und will sich wohlfühlen. Das heißt, wenn es verfügbar ist, fällt es ihm schwer, Nein zu sagen. Und auch in der chinesischen Medizin ist es so, dass der Appetit entscheidend ist. Also wenn der Appetit nicht gegeben ist, ist das ein Zeichen dafür, dass man eigentlich schwer krank ist. Was ja interessant ist, weil wir durch Abnehmspritzen, Ozempic beispielsweise, wollen wir erreichen, dass wir keinen Appetit mehr haben. Das heißt, wir machen uns förmlich, freiwillig eher kränker. Kann jetzt von Vorteil sein, hat auch seine Berechtigung, aber Vorsicht mit Maß und Ziel. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, trotzdem einfach Maß zu halten und weniger zu essen, Das wäre eigentlich die oberste Prämisse, um wirklich hier...
Also diese Ernährungspyramide, die wir alle gelernt haben, ist eigentlich ein Schmarrn, weil die steht ja genau auf dem Kopf in Wahrheit, oder? Also das ist ja dieses dreimal am Tag und dann aber besonders und so weiter. Also abends weniger ist klar, aber das ist nicht mehr...
Also die Ernährungspyramide wird auch eigentlich so als solches nicht mehr gelehrt, sondern wir haben jetzt das Tellermodell, wo eben aufgezeigt werden soll, wie viel
was
von
Grünes,
welchen
was
Makronährstoffen gegessen werden sollten, weil da war viel Fehlinterpretation bei dieser Ernährungspyramide. Ich glaube, was wirklich viel zu wenig beachtet wird, aber trotzdem auch ernährungswissenschaftlich, es wird ja immer darüber gesprochen, was soll gegessen werden, aber nicht wie soll gegessen werden.
Und fastest du? Gibt's für dich jedes Jahr so eine Fastengeschichte oder ist das was, wo du sagst, da verzichte ich auf das oder das? Aber ist das was, was wir bräuchten?
Also es braucht auch nicht jeder. Wohlgemerkt, da muss man wirklich schauen, wie es jemand beieinander ist. Kommen ja Patienten zu mir und sagen, ich würde so gern auf Heilfasten eine Woche fahren. Passt das für mich, wenn ich merke, der Puls ist zu schwach? Oder das Blutbild passt nicht, dann sage ich, keinesfalls bitte Heilfasten gehen. Dann würde ich den eher zu einem Basenfasten schicken. Also das hängt wirklich vom Individuum ab. Aber Fasten ist per se eine extrem gute Idee, um sich immer wieder in seine Regulation zurückzubringen.
Na sauber, okay. Fasten. Also gut. Also das heißt eigentlich in diesen ganzen katholischen Abläufen mit der Fastenzeit und so, da lege schon einiges drin.
Naja, natürlich. Also das hat sich ja auch wirklich bewährt über viele Jahrhunderte zumindest.
Bis ja, aber zum Beispiel die arabische Fastengeschichte, den ganzen Tag in der Sonne nichts essen und dann am Abend in der Nacht reinschmeißen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die Idee, wo man sagt, ist halt denen ihre Religion auch gut, aber ist jetzt wahrscheinlich vom Gesundheitsaspekt her nicht so, dass man sagt, hilft voll. Da sind 40 Tage, die man mal auf gewisse Dinge verzichtet oder leiser tritt, wahrscheinlich eine andere Schrift, oder?
Gewisse Dinge sind zu hinterfragen. Ich würde es gesundheitlich nicht aushalten. Deswegen würde ich es auch nicht machen. Wenn der Glaube stärker ist und der Wille, dann halte ich auch niemanden auf, weil ich habe schon gesehen, also man kann auch mit einer kaputten Hüfte einen Marathon laufen, wenn man es denn will. Ja. Es ist nur die Frage, wie geht's dir danach?
Ja. Du, wenn du Gesundheitsministerin für nur einen Tag wärst und nur eine einzige Maßnahme einführen dürftest, um die Gesundheit der Bevölkerung auch nachhaltig so ein bisschen zu verbessern, was wäre denn das?
Also ich, wie man schon rausgehört hat, ich empfinde die Ernährung als sehr wichtig. Und die Ernährung kommt in unserer Form der Medizin viel zu kurz. Also sie existiert eigentlich gar nicht. Im Medizinstudium lernen wir gerade mal, dass es Makro- und Mikronährstoffe gibt. Aber wir lernen nicht über die Ernährung.
Ja, überlasst das Feld der Diätologen und der Ernährungswissenschaftler.
Ja, und das ist absoluter Quatsch, weil ich kann ja, wie gesagt, die Behandlung eines Patienten nicht von dem Ernährungsverhalten trennen. Deswegen... Ich würde primär die Ernährung einmal in die medizinische Grundausbildung integrieren. Ja, okay. Und wenn ich dieses Mammutprojekt durchgesetzt hätte, lehne ich mich jetzt sehr weit hinaus, dann würde ich als nächsten Schritt wirklich voraussetzen, dass in jede medizinische Behandlung die optimierte Ernährung ihren Platz findet. Das heißt, da muss, ob das jetzt der Arzt ist oder ob das begleitend immer
ja,
der
da waren eigentlich die alten Griechen schon.
Das war bei den Griechen so, das war bei den Chinesen so, das war immer so. Erst, und das ist im Übrigen in China immer noch der Fall, das habe ich beobachtet, wenn in China die Ernährung nicht passt, dann schickt einen der große Professor wieder nach Hause und sagt, zurück zum Start, beginn von vorne. Also erst, wenn die Ernährung optimiert ist, dann würde ich erst die Kosten für eine weitere medikamentöse Behandlung über die Kasse finanzieren lassen. Also ich bin da, glaube ich, sehr streng.
Na, du bist ja sehr streng, Mann. Oh Gott, ja gut. Da müssen
aber
wir
das ist mein Ideal. Ja. Ich kann dir nur eins sagen, wenn wir die Ernährung berücksichtigen würden, und da gibt es super Studien, schon 2015 hat man gewusst, dass wenn wir, und das finde ich, ist sogar niedrig bemessen, wenn wir die Ernährung optimieren würden in der Bevölkerung, dann kämen wir auf eine Reduktion der Gesundheitskosten pro Person, also pro Kopf und Jahr
Millionen
von mindestens auf 200 Euro.
Ja.
Und wenn du das hochrechnest auf 9 Milliarden, Millionen, die wir jetzt sind, dann sind wir schon bei 1,8 Milliarden. Und
ja, können wir das Budgetloch stopfen, du.
Ja, ich meine, vielleicht, ich sage dir nur eins, was ist eine gesunde Ernährung? Wir müssten natürlich dafür sorgen, dass wir auch nur biologisch hochwertig gute Lebensmittel zur Verfügung stellen. Das heißt, dann würde aber ein Großteil der Lebensmittelindustrie wegfallen. Also vielleicht würde das wiederum ein größeres Loch ins Gesamtbudget des Staates bringen. Aber das geht ja mich nichts an. Ich wäre ja dann Gesundheitsministerin und sorge für das Budget.
Stimmt. Aber wenn du dir heute auf Social Media die Dinge anschaust, dann merken wir natürlich, Instagram ist ein zutiefst feminisiertes Medium, wo es sehr stark um Relax und Psyche und Longevity, auch Ernährung geht. Wogegen ist bei den Jungs, und es gibt die natürlich auch auf Instagram, da geht's um Pumpen, um Shakes, um Protein-Dinge. Wie ist denn das mit der Proteingeschichte? Das ist ja momentan, also wenn ich das bei meinen Damen im Büro schon anschaue, dann sind die mittlerweile von irgendwie dem Schoki umgestiegen auf den Proteinsnack oder Proteinriegel, wo ich sage, was essen ihr da? Also wie ist denn das? Ist es gefährlich? Weil ich meine, es ist ja schon im Übermaß, kann es kanzeroid auch sein.
Naja, es ist im Übermaß, können die Proteine tatsächlich die Nieren schädigen. Mhm. Das wissen wir. Aber was ich beobachte, ist, dass es viel, viel früher den Darm schädigt.
Ja, okay.
Also wenn das Erste, was ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die Menschen nicht mehr auf ihre Körpersignale achten, sondern eher rechnen. Und ganz stolz sind, dass sie ihre Gramm ausrechnen, wie viel Gramm Protein sie am heutigen Tag schon zu sich genommen haben. Also besser wäre es, wenn sie beginnen zu rechnen, wie viel Ballaststoffe sie schon am Tag gegessen haben. Aber es ist ja momentan der Protein-Hype, also deswegen werden die Proteine gemessen. Und da geht es so weit, dass die Leute wirklich schauen, dass sie 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu sich nehmen. Das heißt, ich habe Patienten, die kommen von einer Kontrolle zur anderen, haben eine ganz dick weiß belegte Zunge und ich frage, was ist passiert? Ja, ich esse jetzt 5 Becher Skier am Tag, weil ich brauche jetzt mehr Protein, weil ich trainiere. Aha. Und dann sage ich, ja, und wie geht's Ihnen dabei? Na, irgendwie nicht gut. Aber warum du das? Weil eben gesagt wurde, er braucht so und so viel Protein vom Trainer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen nämlich eins wissen. Proteine müssen im Verdauungstrakt gespalten werden, weil wir brauchen die Proteine nicht wirklich. Wir brauchen die essentiellen Aminosäuren.
Ja, ja, also Zusatzarbeit.
Als Baustein unseres Körpers. Und diese Aminosäuren bekommen wir aber nur, wenn wir die Proteine entsprechend verdauen. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass das ja auch noch in Shakes verabreicht wird. Also der Faktor im Mund kauen fällt einmal schon ganz flach. Und das Kauen impliziert aber, dass wir auch Speichel produzieren und da mal die ersten Verdauungssäfte bereitstellen. Dann kommt in den Magen, aber durch den Stress und auch durch ein Training produzieren wir weniger Magensäure.
Ja.
Wenn wir denn das Glück haben, dass der Patient nicht seinen Säureblocker auch zu sich nimmt. Und dann kann er das im Magen nicht verdauen. Dann kommen diese riesigen Proteinteile in den Dünndarm und dort warten dann halt unsere armen Bakterien, die sagen, oh je, da kommen Proteine, wir müssen jetzt helfen, das zu spalten, weil irgendwie, das soll ja gar nicht
die
da sein.
Vermehren sich.
Und die proteolytischen, also das sind die proteinspaltenden Bakterien, sind zugleich auch Fäulnisbakterien. Das heißt, die begünstigen Fäulnisprozesse im Darm.
Mhm.
Und deswegen kommt es auch zu stinkenden Blähungen und zu stinkenden Stühlen.
Na bravo, du, die kriegen das nicht mehr im Office hier. Ende mit den Regeln da.
Also wer stinkt durch seinen Proteinshake, sollte mal drüber nachdenken, ob er es ihm wirklich gut tut.
Gut,
weil
Punkt.
Diese Fäulnisprozesse, nicht nur, dass es unangenehm ist, sondern das ist ja auch
belastend.
Ein toxischer Faktor.
Schleppst ja mit dir mit. Du, und wie ist das jetzt mit diesem großen Kreatin-Hype? Den haben wir ja auch, also Kreatine. Weil die einen sagen, ist super, weil ich bin dann weniger brain foggy. Die anderen sagen, hilft mir beim Abnehmen. Die dritten sagen, hilft mir beim Sport. Was ist denn da jetzt die neue Erkenntnis?
Also Kreatin, ich teste das immer wieder, auch über den Muskel, was ist verträglich und da muss ich sagen, steigt Kreatin besser aus als Protein.
Okay. Okay. Und viele Menschen sagen auch, gerade wenn es im Sommer heiß ist, sie stauen Wasser. Früher hat man gesagt, am Land, dann isst halt einmal Erdäpfel und irgendwie und die ziehen angeblich. Was hilft denn gegen Wasserstau? Weil das haben ganz viele.
Also ich empfehle Gerstenwasser. Klingt jetzt nicht prickelnd, aber
also Bier.
Also sofern man jetzt keine Gluten-Sensitivität hat. Ja, wäre auch, aber da haben wir wieder ein anderes und da wächst dann der Bauch, geht vielleicht die Flüssigkeit raus. Aber ja, also auf natürliche Weise ist wirklich kühlend und eben ein bisschen entwässernd.
Aber man sieht's beim Menschen. Also wenn jemand jetzt so Apfel ist wie ich rundherum, das ist halt von allen zu viel. Aber es gibt doch also diese klassische Geschichte, wo man sagt, Bauch ist immer Fleisch, Hintern ist sehr oft Käse, Gesicht, da sieht man die Zucker-Mehl-Eiweiß-Geschichte. Also ich denke mir das oft, wenn Leute sagen, ah nein, ich bin jetzt ganz umgestiegen, ich mache jetzt einmal eine Zeit lang kein Fleisch, ist ja wunderbar. Aber was machen sie? Sie ersetzen sehr oft doch Käse. Und dann nur mit Käse, wo klar ist, der Hintern wird wachsen. Also das sind doch schon so Ecken auch, wo man sieht, oder?
Dass der Hintern auf Käse wächst, habe ich noch gar nicht gesehen.
Na, Bauch ist doch Bauchfleisch und so weiter.
Man sagt eher bei Männern, wenn ihnen die Brust wächst, das ist Käse zum Beispiel. Ja. Also und auch ein bisschen also diese Östrogenwirkung.
Ja. Was kannst du uns noch mitgeben? Gibt es noch irgendeine Empfehlung, die du uns mitgibst, bevor ich zu meiner letzten Frage komme?
Also grundsätzlich, um sich gesund zu erhalten, ja, ist mein wichtigstes Credo oder auch das, was ich mitgeben möchte, ist, dass man einfach versucht, sich selbst kennenzulernen und auf sich wieder zu vertrauen. Also, dass wir aufhören, auf diese ganzen Trends aufzuspringen und auf alles, was wir hören, jetzt gibt's wieder einen neuen Hype. Nein, es gibt keinen neuen Hype. Die Menschheit gibt's schon so lange. Mhm. Der Mensch weiß, wie er funktioniert und wie er tickt, aber es wäre ganz wichtig, dass wir draufkommen, wie wir selbst ticken.
Und also Selbstvertrauen zu stärken, statt Fremdvertrauen dauernd irgendwie zu
füttern. Es gibt so viele Patienten, die dann sagen, irgendwie habe ich es immer gewusst. Und das ist so schön für mich. Ich habe jetzt unlängst eine E-Mail bekommen, das war mir die größte Freude von einer Patientin, die hätte einen Kontrolltermin gehabt und schreibt mir, sie würde den Termin gern absagen und einem Patienten schenken, also übergeben, den dringender braucht, weil sie hat jetzt allein durch diese eine Maßnahme bemerkt, was sie braucht und was sie meiden muss. Mhm. Und seitdem sie das macht, geht es ihr so gut, dass sie eigentlich jetzt schon weiß, was bei der neuerlichen Testung rauskäme. Mhm. Also das ist ein Traum.
Ja,
für
das
mich.
Heißt, sie hat was gelernt und da gibt es ein Learning, ein lernender Organismus.
Also genau solche Patienten wünsche ich mir, dass er genau einmal kommt. Ich sage es einmal und dann ist es angekommen. Natürlich, je komplexer der Fall ist, muss man vielleicht 2-3 Mal nachwassern. Und deswegen ist es ja so wichtig, mir wäre es ja so recht, wenn das schon Kinder lernen würden in der Schule, aber spätestens eben dann in ihrem Studium, spätestens im Medizinstudium, wie wichtig das ist, dass man eben gewisse Signale richtig deutet.
Wie ist denn das? Gibt's da Überlegungen von dir, damit du es nicht 5-mal sagen musst, einen Podcast zu machen, sonstige Dinge? Also ich meine, in der Schule des Sprechens, die hast du ja besucht, das heißt, das ist ausgerüstet. Wie gibt's da so schon neben Büchern auch noch multimediale Überlegungen oder hast du gar keine Zeit?
Ich überlege tatsächlich jetzt ein neues Buch zu schreiben und aber dadurch, dass ich die Lehrgänge immer wieder jetzt erst konzipiert habe und auch anpasse, weil es tut sich in der Darmgesundheit einfach wahnsinnig viel und am Markt tut sich auch viel. Also da bin ich daran, immer ein bisschen nachzuwassern. Also Fahrten würde man nicht, weil ich ja nebenbei auch die Praxis habe. Aber ich habe schon überlegt, auch einen Podcast zu machen. Es ist halt die Frage, wo erreiche ich die Menschen tatsächlich? Ich glaube, das ist eine Frage der Konsequenz und des Durchhaltevermögens ist, weil man hier
also wahrscheinlich brauchst du eher eine WhatsApp oder eine App für Durchhalteparolen, damit man den Weg auch möglichst lange geht, weil das ist sicherlich auch nicht nur leicht. Also für vielen fällt es wahrscheinlich echt schwer.
Na, es muss vor allem erst erkannt werden. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin leider sehr oft ein bisschen zu früh dran mit meinen Ideen und jetzt sind halt alle in Social Media gerade ein bisschen lauter. Ich bin keine Social Media Maus.
Ja, dann wart halt ein bisschen auf uns, bis wir hier nachhoppeln und dann sei nicht immer so Pionierin. Du hast die Schule des Sprechens besucht. Wie wichtig sind für deine vielen Keynotes im Inland, im Ausland Stimme, Sprache und moderne Kommunikationsskills?
Schon sehr wichtig.
Schon sehr wichtig?
Also ich bin sehr dankbar über das, was ich hier gelernt habe, weil erstens nicht nur diese verschiedenen Techniken, was man einbauen kann, dass man einen Vortrag spannend hält, dass man eben wirklich die Leute auch bei Laune hält, sondern es sind bestimmte Aspekte, die mir selber nicht aufgefallen sind, aber meine Zuhörer und Zuseher geben eine Rückmeldung, dass ich nach der Schule des Sprechens schon überzeugender noch bin und dann noch besser geworden bin. Das freut mich natürlich, weil ich kann das ja selber nicht wirklich beurteilen.
Sicher, aber man kriegt es dann auch von außen gespiegelt.
Man bekommt es von außen zurück. Und es ist ein bisschen, weißt du, wie es ist? Es ist so, wie wenn man einfach toll gestylt ist und es soll nicht so ausschauen, als wäre man gerade vom Friseur gekommen.
Als wäre es angenehm.
Also ich möchte ja eh nicht, dass jemand sagt, die Frau Doktor war in der Schule des Sprechens und hat eine besonders tolle Ausbildung
besucht. Sondern es geht
mit dazu. Sondern es soll einfach angenehm sein und passen. Und das hat, glaube ich, den Zweck wahrscheinlich erfüllt.
Alexandra, schön, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir für die Einladung. Danke, Tatjana.
Sehr gerne.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.